Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Herzlich willkommen zu einem Tacheles mit Lutz Güllner, Chef der EU-Taskforce gegen Falschinformationen. Erstmal einen schönen guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag aus Brüssel.
Diese Taskforce ist bei der EU-Kommission angesiedelt. Sie befasst sich mit gezielten Desinformationskampagnen und Propaganda, und zwar durch staatlich gesteuerte Akteure aus dem Ausland, nicht zuletzt aus Russland. Russland versucht seit geraumer Zeit Einfluss zu nehmen auf die gesellschaftlichen Diskurse in EU-Ländern. Bevor wir jetzt mal über die Methoden, mit denen sie das machen, und mögliche Gegenstrategien diskutieren, muss man nicht festhalten, dass die EU umgekehrt natürlich auch versucht, Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs etwa in Russland zu nehmen.
Naja, also die zwei Dinge kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil es natürlich um die Methoden geht, die dahinter stecken. In der Diplomatie spricht man von der sogenannten Public Diplomacy, von der öffentlichen Diplomatie. Man versucht, seine Stimme hören zu lassen. Man versucht, auch andere Gesellschaften, andere Staaten zu beeinflussen mit Argumenten, vielleicht auch mit entsprechenden Bildern. Das ist auch absolut in Ordnung. Wo der große Unterschied liegt, ist, ob eben diese Instrumente so eingesetzt werden, dass man manipuliert und dass auch Strukturen geschaffen werden, die weit über das Beeinflussen hinausgehen, sondern schon in das Eingreifen, in das Manipulieren, in das Täuschen hineingehen.
Wir sagen einfach schlicht und ergreifend immer die Wahrheit. Wir sagen sie offensiv. Wir wollen unsere Meinung auch gehört haben, aber wir benutzen nicht, was weiß ich, gefälschte Absender oder irgendwelche Trollarmeen, die dann E-Mail-Fächer fluten oder das Internet.
Na, ich glaube, der wichtigste Unterschied, nicht nur zwischen uns und dem, was Russland oder der russische Staatsapparat, sondern auch viele andere machen, ist tatsächlich nicht so sehr, was wird gesagt, der Inhalt nur, der ist natürlich sehr wichtig. Aber ganz wichtig sind die Instrumente, die Methoden, die verwendet werden. Also wenn ich ein ganzes System, ein ganzes Ökosystem schaffe an Fernsehsendern, an entsprechenden zum Beispiel Plattformen im Internet, an Trollfabriken, an anderen Netzwerken, die gar nicht echt sind, die wirklich nur darauf angelegt sind zu täuschen, dann ist da, glaube ich, eine ganz, ganz dicke rote Linie zwischen diesen beiden Ansätzen.
Seit 2015 gibt es eine Abteilung strategische Kommunikation bei der EU-Kommission, und die versucht eben, Falschinformationen entgegenzuwirken, die in der EU oder über die EU verbreitet werden. Seien es jetzt von staatlichen Stellen oder in deren Auftrag. Gegründet wurde diese Abteilung ja nach der Annexion der Krim 2014. Seit 2015 arbeitet sie. Nennen Sie doch mal ein Beispiel für solch eine Falschinformationskampagne, auch eine gezielte.
Ich greife mal eines hinaus. Als im Jahre 2017, 2018 die ersten Berichte kamen aus Russland über dieses schreckliche Land Ukraine, beziehungsweise hat natürlich schon viel früher angefangen im Nachhang zu der Besetzung der Krim, aber da wurde also ganz bewusst aufgedreht, dieses Narrativ, dieses Land ist gar kein Land. Es wird regiert von Drogensüchtigen, von Nazis, und Sie sehen, dieser Narrativ ist immer noch sehr aktiv, und das wird eben in unterschiedlichster Form weiter verbreitet, mit audiovisuellen Tricks. Bildmaterial wird verändert, inhaltliche Verdrehungen, manchmal aus dem Kontext gerissen, manchmal einfach total frei erfunden. Das wird dann immer sozusagen über alle Kanäle gleichzeitig gespielt, über Staatsmedien, über dieses Ökosystem, das da auch existiert, von verschiedenen Webseiten, die dann eben auch damit zusammenhängen, in den Sozialmedien. Und das muss man immer als Ganzes fassen. Und das geht auch nicht sozusagen um den Einzelfall hier, sondern es geht um Narrative, die gebaut werden. Nehmen Sie den Abschuss des Flugzeuges über der Ukraine, wo immer wieder versucht wurde, tatsächlich zu täuschen, einfach von den Fakten, die auf der Hand lagen, abzulenken.
So, und was machen Sie jetzt? Sie sammeln diese Falschinformationen. Wo bekommen Sie sie her? Und was machen Sie dann, wenn Sie feststellen, es handelt sich da um Falschmeldungen oder Desinformationen?
Also wichtig ist nochmal festzuhalten, dass wir kein Fact-Checking-Institut sind sozusagen, sondern wir sind Teil des diplomatischen Armes der Europäischen Union, schauen deswegen auf die Aktivitäten, die von außen kommen, und haben deswegen auch einen ganz klaren Auftrag, uns anzugucken, wie werden diese Instrumente, die ich vorher beschrieben habe, wie werden sie eingesetzt. Also nicht nur im Monitoring der Narrative, sondern auch, wie können wir sehen, wie gewisse Dinge zusammenhängen. Wie machen wir das? Wir haben natürlich die entsprechenden Instrumente, uns anzusehen, welche Inhalte werden verbreitet.
Was sind das für Instrumente? Sie lesen einfach viel.
Ja, das sind natürlich auch sich anzugucken, erstmal, was läuft zum Beispiel auf RT, auf Russia Today, was wird auf Sputnik verbreitet. Das kann man messen sozusagen, welches Narrativ, welche Wörter, welche Bilder werden da verwendet. Das machen im Übrigen nicht nur wir, das wird auch viel in der Zivilgesellschaft gemacht. Wir tragen diese Punkte zusammen und setzen sozusagen dieses Puzzle zusammen, um zu sehen, was sind die vorherrschenden Erzählungen, Elemente, die da benutzt werden. Und jetzt kommt das Wichtigste, herauszufinden, wie stehen die, in welchem Zusammenhang. Also es geht nicht darum, herauszufinden, sagt da jemand was Richtiges oder was Falsches, sondern interessant ist zu sehen, wird das komischerweise, in Anführungszeichen, auf allen Kanälen gleichzeitig gebracht. Also dieses Muster, dieses Herauslesen von Gleichzeitigkeit, von gleichen Narrativen auf vielen Kanälen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element in unserer Arbeit.
Und wenn Sie dieses Puzzle dann zusammengesetzt haben, für wen hat das Bedeutung? Ist das für Regierungsverantwortliche in den EU-Ländern wichtig oder für die Bevölkerung in der EU und da alle oder nur die russischsprachigen Bevölkerungsgruppen in der EU? Also wer hat was davon?
Sie haben es ja selber gesagt, der Auftrag für mein Team aus dem Jahr 2015 bezieht sich tatsächlich auf Russland ursprünglich. Warum? Weil man im Nachgang der Annexion der Krim und des damals schon ausgebrochenen Krieges in der Ostukraine gesagt hat, hier wird so viel manipuliert, hier wird so viel beeinflusst, dass wir das zumindest mal herausfinden müssen, was passiert da und natürlich entsprechende Gegenstrategien auch entwickeln müssen. Dieses Herausfinden ist natürlich immer der erste Schritt, wenn ich gar nicht weiß, welche Akteure sagen da eigentlich was, wie hängen die Dinge zusammen, kann man ja auch gar nicht dagegen vorgehen, also wenn man das Problem nicht richtig einordnen kann. Das Licht ins Dunkel bringen, das heißt, das, was wir machen, wird öffentlich gemacht.
Wie denn?
Es gibt eine Webseite, auf der Sie das nachlesen können, die nennt sich EU versus Disinfo, EUvsDisinfo.eu, wo wir wöchentlich unsere Einblicke publizieren. Und das hat Ziel und Zweck, nicht nur zu sagen, da sagt jemand was Falsches, sondern immer wieder das Bewusstsein zu schärfen, Vorsicht, das geht nicht sozusagen um einzelne Inhalte, um einzelne Meinungen, sondern hier gibt es eine staatlich koordinierte Aktivität, die dahinter steht.
Aber wer liest solche Rundbriefe? Das sind ja nicht die Leute unbedingt, die aufgeklärt werden müssen, weil sie es nicht ahnen können, dass es hier so etwas gibt wie Desinformationskampagnen. Aber wenn Sie in die Breite der Bevölkerung gehen wollen, Awareness war das Stichwort, also ein Bewusstsein zu schaffen, dann müssen Sie ja eigentlich auch auf Twitter und auf Facebook präsent sein und müssten auch praktisch mit fast propagandistischen Mitteln, die mehr Aufmerksamkeit erregen als Pressemeldungen, dem etwas entgegensetzen.
Also wir machen keine Pressemitteilungen und wir wollen uns auch davor hüten, mit propagandistischen Meldungen sozusagen Aufsehen zu erregen. Was wir machen wollen, ist dieses Aufdecken. Das ist sehr, sehr wichtig.
Aber für wen? Also wenn Sie etwas aufdecken, wollen Sie auch, dass die Menschen diese Aufdeckung zu Gesicht bekommen?
Wir stellen eine Ressource zur Verfügung, die jedem und jeder zugänglich ist, dem es eine öffentliche Website ist. Wir sind auf Twitter und wir sind auf verschiedenen anderen sozialen Medien präsent. Unsere Aufgabe ist nicht, 460 Millionen europäische Bürger gleichzeitig zu erreichen, sondern unsere Aufgabe ist, als Ressource zu dienen, auch für diejenigen, die in diesem Bereich weiterarbeiten wollen. Also der Multiplikatoreneffekt ist auch sehr wichtig. Was wir gesehen, wer uns abonniert hat, wer immer wieder auf unsere Webseite kommt, wer diese Informationen auch benutzt, sind zum Teil Forscher. Es sind Initiativen auch, die sich mit diesem Zusammenhang befassen. Es sind Regierungsstellen. Es sind politische Parteien, die sich speziell für dieses Thema interessieren. Und ich würde auch nicht für mein relativ kleines Team in Anspruch nehmen, dass wir der Referenzpunkt sind, für ganz Europa Desinformationen von externen Akteuren aufzudecken, sondern wir leisten einen Beitrag. Also diese Vernetzung ist auch unglaublich wichtig. Und so muss man unsere Arbeiten einstufen.
Ich unterstelle in mehreren Sprachen.
Ja, natürlich. Das ist ja auch das Wichtige, dass es zugänglich ist, dass es auch benutzt werden kann. Und für uns ist das Wichtigste nicht nur, dass wir alle erreichen, sondern dass das Material zumindest im schlechtesten Falle in Anführungszeichen zum Nachdenken anregt und im besten Falle benutzt wird, um weiter zu recherchieren und diese Arbeit weiterzuführen.
Wenn Sie jetzt auf den sozialen Medien beispielsweise, also Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube und Co., solche Desinformationskampagnen, Beeinflussungskampagnen finden. Also es gibt beispielsweise Hashtag I stand with Putin oder Hashtag I stand with Russia, vom Kreml verbreitete oder zumindest pro-Kreml verbreitete Äußerungen, Einschätzungen und dergleichen mehr. Dann können Sie das wahrnehmen, aber dagegen vorgehen in irgendeiner Form, auch wenn da der größte Unsinn drin steht oder einem Land wie der Ukraine die Existenzberechtigung abgesprochen wird, vorgehen können Sie dagegen nicht.
Ja, und das ist einerseits auch gut so, also nicht, dass wir nicht dagegen vorgehen können, sondern dass es sehr hohe Hürden gibt. Ich glaube, es wäre dramatisch, wenn es sozusagen die Gesinnungspolizei gäbe in irgendeiner Form, die sofort das Löschen dieser Inhalte beeinflussen kann. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, hier nochmal den Unterschied aufzuzeigen zwischen illegalen Inhalten, die klar definiert sind per Gesetz, und eben dieser Desinformation, die per se nicht illegal ist. Man darf behaupten, was man möchte, und das muss, glaube ich, unsere Demokratie auch aushalten. Was wir aufzeigen und welchen Mechanismus wir in Gang setzen wollen, ist zu zeigen, dass es hier nicht um echte, um genuine Meinungen von bestimmten Einzelpersonen handelt, die vielleicht kritisch sind, die vielleicht auch manchmal schwer zu ertragen sind, sondern wir wollen aufdecken, dass hier staatliches Handeln auch manchmal im Hintergrund steht, das ganz klar koordiniert wird und systematisch ausgespielt wird. Die wichtigste Waffe, die wir haben, und ich glaube, das ist ganz wichtig, immer wieder zu unterstreichen, ist nicht das Abstellen von Inhalten, sondern das Hinweisen darauf, auf die Gefahren, auf die Risiken, auf die Mechanismen und auf die Akteure, die dahinter stehen. Also Transparenz eigentlich zu schaffen für das, was da behauptet wird und woher es kommt. Ich glaube, das ist eins der allerwichtigsten Instrumente, die wir haben in diesem Kampf gegen Desinformation und Informationsmanipulation.
Man sagt, dass Russland mittlerweile bereit ist, über 1 Milliarde Euro im Jahr für Aktivitäten, eben das Verbreiten von Desinformation, Fake News oder irgendwelchen Verunglimpfungen von einzelnen handelnden Personen im Westen oder auch ganzen Institutionen ausgibt. Wenn die so viel Geld dafür in die Hand nehmen, was ist dann die Intention dahinter? Also will man, das haben wir schon gesagt, Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs nehmen? Das ist ja eigentlich noch relativ milde und berechtigt, wenn man so will, kommt auf die Mittel drauf an, das sagten Sie. Aber geht es nicht vielmehr darum, die Gesellschaft zu spalten, zu verunsichern, so sehr zu verwirren, dass er am Ende gar niemand mehr glaubt, weil die lügen ja doch eh alle, so unter dem Motto.
Ja, es geht nicht darum, hier ein einzelnes Narrativ zu setzen, eine einzelne Erzählung zu setzen, sozusagen die Meinung Russlands zu verbreiten gegenüber der Meinung des Westens. Das wird natürlich auch gemacht, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich, dass diese ganzen Instrumente, diese ganzen Taktiken, diese ganzen Techniken angewendet werden, um nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- bis langfristige Ziele zu erreichen. Wir haben natürlich keinen Beweis sozusagen, dass es hier die entsprechende Strategie gibt. Genauso wird das umgesetzt. Aber wir können uns natürlich aus diesen verschiedenen Indizien, aus diesen verschiedenen Ereignissen und auch aus vielen Äußerungen im Übrigen von Beteiligten, gerade auf der staatlich-russischen Seite, können uns dieses Bild zusammensetzen, dass es auch um dieses Schwächen des Westens geht, um das Unterminieren der Demokratie, auch das Säen von Zweifel an demokratischen Prozessen. Und ich gebe nur mal ein konkretes Beispiel. Zu Beginn der Corona-Krise haben wir eine enorme Tätigkeit genau dieser sogenannten Outlets, dieser Kanäle wahrgenommen. Nicht nur Russia Today und Sputnik, sondern auch viele von diesen obskuren Webseiten, die dort auch betrieben werden, die alle mit einem Narrativ hantiert haben. Und dieser Narrativ war, westliche Demokratien oder liberale Demokratien können mit diesem Thema gar nicht umgehen. Schaut, es gibt hier autoritäre Systeme, die haben viel bessere Antworten darauf. Das ist sozusagen das, was gesetzt wurde. Das wirkt nicht kurzfristig, aber das kann langfristig wirken. Und das Gleiche sehen wir auch bei Wahlen. Wahrscheinlich kann man mit solchen Desinformationskampagnen in hochentwickelten Demokratien wie bei uns in der Europäischen Union sehr wenig ausrichten, wenn man 3 Prozentpunkte oder 5 oder 10 Prozentpunkte hier und da irgendwie verändern möchte. Ich glaube, das ist auch gar nicht das Schlimme, sondern das Schlimme ist dieses mittel- bis langfristige Unterminieren, der stetige Zweifel, dieses Verstärken von Unterschieden. Und dass das von ausländischer Seite kommt, macht es eben so problematisch. Das heißt, es geht hier nicht darum, seine eigene Meinung zu zeigen, sondern tatsächlich auch in das staatliche oder in das gesellschaftliche Geschehen einzuwirken, in einer Form, die unseres Erachtens illegitim ist.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit Lutz Güllner, Leiter der EU-Taskforce gegen Desinformationskampagnen in der EU. Russland, Herr Güllner, hat den Krieg in der Ukraine propagandistisch schon lange vorbereitet, schon bevor es Soldaten und Raketen Richtung Ukraine befahl. Würden Sie, wie es die Bundesaußenministerin Baerbock vor ein paar Tagen tat, von einem regelrechten Informationskrieg sprechen?
Ich bin immer sehr vorsichtig mit solchen großen Schlagworten, sondern meine Arbeit ist ja, diese Dinge aufzudecken, sie zusammenzusetzen, sie zu erklären, nicht nur unserer politischen Führungsebene, sondern eben auch einer breiteren Bevölkerung. Was wir gesehen haben in diesem Vorspann zu dem schrecklichen Krieg in der Ukraine, ist, dass das eben nicht am Tag selber begonnen hat. Dass das nicht mal 4 Wochen vorher begonnen hat, sondern dass das schon Jahre davor begonnen hat. Dass man Narrative gesetzt hat, dass man ganz klare Strategien verfolgt hat, wie man sozusagen auch diese Narrative bedient, wie man sie taktisch auch setzt. Nochmal um ein bisschen konkreter auch zu bleiben in dem, was ich hier sage. Es gibt so eine Taktik, die nennt sich im Englischen der Whataboutism. Also man fragt sozusagen, wenn die einen das machen, wir machen das auch. Was soll daran schlecht sein? Das heißt, jede eigene Handlung wird damit gerechtfertigt, dass sie irgendjemand irgendwo in der Vergangenheit auch mal gemacht hat oder dass sie vergleichbar sein sollte. Das sind so diese Punkte, die immer wieder gesetzt worden. Im Zusammenhang mit der Ukraine haben wir eben gesehen, dass diese Narrative aufgebaut wurden über Jahre. Sie haben sich verstärkt in den 4 bis 6 Wochen vor dem Krieg. Man kann da natürlich keinen direkten Automatismus, was das Datum anbelangt, ablesen. Aber wir sehen schon eine sehr deutliche Kurve sozusagen in den letzten 6 Wochen vor den Kriegshandlungen.
Sie haben schon die beiden Sender, den Fernsehsender RT und das Radioprogramm Sputnik angesprochen. Das sind russische Staatsfernsehsender mit Auslandsprogrammen. Die sind inzwischen EU-weit verboten. Die sind jetzt nicht auf Russisch. Also entsprechend sind sie auch keine bevorzugte Informationsquelle russischsprachiger Menschen in europäischen Ländern und in Deutschland. Die können aber staatliche russische Sender wie Rossiya 1 oder Pervy nach wie vor frei empfangen über Kabel oder Internet. Sie verbreiten Fake News und Lügen ganz übelster Art zum Teil. Sollte man, Verbote sind schwierig, sagen Sie schon, aber müsste man ihnen nicht tatsächlich die Lizenz entziehen?
Also ich muss Sie bei einem Wort korrigieren. Wir haben RT und Sputnik nicht verboten, sondern wir haben Sanktionen verhängt. Warum haben wir diese Sanktionen verhängt?
Ja, aber sie sind nicht mehr zu empfangen. Also.
Ja, sie haben ihre Sendeerlaubnis sozusagen entzogen bekommen. Aber mir ist wichtig, das ist ein kleiner semantischer Unterschied. Aber das zeigt, dass wir eben nicht das Gleiche machen wie die russische Seite oder wie andere, die zensieren. Weil wir eben nicht vor Kritik zurückschrecken oder vor Meinungen, die auch manchmal wehtun, sondern dass wir ein Problem angehen wollen, was man am besten dadurch beschreibt, indem man sagt, dass RT kein Fernsehsender ist und auch gar kein Meinungsmedium oder gar kein Medium an sich ist, sondern dass es ein Instrument des russischen Staatsapparates ist. Voll kontrolliert, voll finanziert, nur im Ausland eingesetzt, um seine eigenen Staatsziele zu erreichen. In diesem Falle eben, um den Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen.
Aber das tun Rossiya und Pervy natürlich auch. Und vielleicht noch wirksamer, wenn es um die Frage geht, dass man Gesellschaften spalten, verunsichern will, weil die eben auf Russisch senden und teilweise die Hauptinformationskanäle sind für russischsprachige Menschen, auch in Deutschland und in der EU.
Ja, aber in einer Demokratie, in der das hohe Gebot der Meinungsfreiheit
müssen wir
in der
Europäischen
Union, das müssen wir, glaube ich, aushalten in einem gewissen Maße. Man muss allerdings ganz klar definieren, wo liegen die roten Linien. Und bei RT und Sputnik haben wir sie gezogen, allerdings mit einer Abwägung von den Rechten, die wir einschränken und sozusagen dem Schaden, dem Grundrecht auch der freien Meinungsäußerung damit zugefügt. Also nicht Schaden, aber der Einschränkung, die wir dadurch in Kauf nehmen. Und dem zu erreichenden Ziel, das wir klar auch im Übrigen im Gesetz definiert haben. All das ist abgesehen davon auch rechtsstaatlich natürlich einklagbar. Und das passiert im Übrigen auch. Es gibt einen anhängigen Fall vor dem Europäischen Gerichtshof genau zu diesem Thema. Ich wäre sehr vorsichtig, sozusagen dieses Verbotsthema oder Sanktionsthema bis ins Unendliche auszudehnen. Warum? Weil wir sonst anfangen, auf eine Diskussion zu kommen über das, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Viel wichtiger ist mir, welche Instrumente werden eingesetzt. Und das können wir eben bei RT und Sputnik sehr klar definieren, nachdem sie eben nur im Ausland eingesetzt werden, nachdem sie eben keine Redaktionen haben, nachdem sie eben nicht mal für den russischen inländischen Gebrauch sind, sondern tatsächlich als Beeinflussungs- und Manipulationsinstrument im Ausland. Und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal abwarten, auch wie der Europäische Gerichtshof dazu urteilt, sollten diese Diskussionen nicht zu weit tragen, weil eben der Schaden auch sehr groß sein kann. Viel wichtiger ist, nicht nur zu verbieten bzw. zu sanktionieren oder einzuschränken, sondern einerseits klare Regeln zu schaffen für das, was auch in der Demokratie möglich ist, und auf der anderen Seite natürlich seine eigene Widerstandsfähigkeit, seine eigene Resilienz auch zu stärken.
Und müsste nicht dazu auch gehören, viel stärker noch, als es vielleicht in Ansätzen sogar passiert, dass man alternative russischsprachige Medien stärkt? Also hier in Deutschland gibt es zum Beispiel Ost-West-TV, das ist ein unabhängiger russischsprachiger Kabelbezahlkanal. Der ist Putin-kritisch, der berichtet über Deutschland und die EU. Und eben mit dem Versuch, dem staatlichen Narrativ, von dem wir schon gesprochen haben, etwas entgegenzusetzen. Sowas zu stärken, wäre doch rechtsstaatskonform, ein gutes Instrument und hätte eben nichts mit Zensur oder Ähnlichem zu tun.
Ja, sicherlich eine der Möglichkeiten. Aber lassen Sie uns noch mal ganz grundsätzlich über die Rolle des Staates in der Medienlandschaft sprechen. Es gibt in Deutschland zum Beispiel das Gebot der Staatsferne. Das Öffentlich-Rechtliche hat deswegen die Konstruktion, die es hat in Deutschland. In anderen europäischen Ländern wird das anders gehandhabt. In dem Falle sollte es nicht Regierungsaufgabe sein, diese Dinge zu schaffen, sondern müssten tatsächlich aus der Gesellschaft auch herauskommen. Das beste Instrument, das wir haben, am Ende gegen Desinformation und gegen dieses Phänomen der Informationsmanipulation vorzugehen, ist eine gesunde öffentliche Landschaft im weiteren Sinne. Es geht nicht nur um Medien. Wir sind ja auch im sozialen Medienbereich. Wir sind auch in anderen Bereichen. Wenn wir hier Pluralität haben, Alternativen, die zur Verfügung stellen, das ist genau das, was wir eben befürchten bei Informationsmanipulationen auch von externen Akteuren, dass sie eben genau unsere Pluralität auch unterminieren können. Es gibt ja nicht nur das Setzen von Narrativen, das man über diese manipulativen Taktiken erreichen kann, sondern man kann eben auch gewisse Diskussionen unterdrücken. Man kann Leute tatsächlich nicht ganz mundtot machen, aber man kann Debatten in einem anderen Land beeinflussen, in einer Art und Weise, dass sozusagen die Kritik unterdrückt werden kann. Deswegen ist dieses ganze Thema, wie gehen wir mit Desinformation und Informationsmanipulation um, was machen wir dagegen, ist nicht so sehr auf Kosten der Meinungsfreiheit, sondern müssen wir auch tun, um die Meinungsfreiheit zu wahren.
Am Wochenende haben sich die EU-Kommission und die EU-Länder und das EU-Parlament im Grundsatz auf den Digital Services Act geeinigt. Manche nennen das schon eine Art digitales Grundgesetz. So weit muss man vielleicht nicht gehen, aber Sinn der Sache ist eben auch, dass das Vorgehen gegen Fake News und Desinformationskampagnen, also ihr Geschäft im Netz, vereinfacht wird. Wenn dieses DSA einmal schrittweise ab 23 in Kraft tritt, wird das Ihre Arbeit stärken?
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin sehr froh, dass das jetzt verabschiedet wurde. Wir waren auch nicht ganz unbeteiligt daran. Es hat nämlich einen Grundgedanken, zumindest für den Bereich, mit dem ich mich beschäftige. Diese neue Regulierung schreibt eben nicht vor, was darf gesagt werden oder was darf nicht gesagt werden, sondern hat einen anderen Ansatz, den ich extrem intelligent finde und auch absolut kompatibel mit unserer Demokratie. Und das ist nämlich zu sagen, in diesem öffentlichen Raum, gerade durch diese neue Situation, die wir durch diese großen Sozialmedienplattformen haben, gibt es Risiken. Diese Risiken kommen dann auf, wenn manipuliert wird, auch in einer Art und Weise, dass es tatsächliche Auswirkungen hat auf die öffentliche Gesundheit, auf den öffentlichen Diskurs, auf Stabilität, auf institutionelle Prozeduren zum Beispiel. Diese Risiken müssen erfasst werden. Und der Grundgedanke dieser Regulierung sagt eben, die Sozialmedienplattformen haben eine Pflicht, diese Risiken zu benennen und entsprechende Strategien auch vorzulegen, wie sie mit diesen Risiken umgehen. Das heißt, wenn ich Informationsmanipulation zum Beispiel durch Trollarmeen oder durch technische Möglichkeiten der Beeinflussung oder durch kommerzielle wirtschaftliche Mittel zum Beispiel entdecke, dann müssen die Plattformen etwas tun dazu. Und sie müssen öffentlich, zumindest den öffentlichen Kontrolleuren auch zeigen, wie sie das angehen wollen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Stein, der uns momentan gefehlt hat in unserem digitalen Gebäude. Einerseits die Transparenz, aber andererseits auch diese entsprechende Verantwortung mit entsprechender staatlicher Kontrolle umzusetzen. War eine lange Antwort, die auch einfach mit Ja hätte beantworten können.
30 Plattformen ungefähr wird dieses neue Gesetz treffen, die jeweils mehr als 45 Millionen Nutzer haben. Darunter fällt dann natürlich auch etwas wie Twitter. Twitter wird übernommen von einem Privatmann, Elon Musk. Das ging durch die Nachrichten in diesen Tagen. Und es scheint so auszusehen, als ob er etwas machen will, wie es bei Telegram, dem Messenger-Dienst, schon bekannt ist. Nämlich, dass es einen extrem großen Wert gibt, der auf die Privatsphäre von Nutzern gelegt wird. Jetzt kann man natürlich einerseits sagen, oh super, das schützt Oppositionelle, auch in Russland beispielsweise. Aber es schützt halt auch Kriminelle.
Also ich kann jetzt den Einzelfall oder seine Intentionen nicht im Voraus kommentieren. Wichtig ist natürlich, dass egal wem Twitter gehört, Twitter wie jede andere Plattform wird sich an diese Regeln halten müssen. Diese Regeln sind sehr klar für den Bereich, den ich beschreibe, betreffen im Übrigen auch einen anderen Bereich, wo es gerade so um Hassrede geht, wo wir ganz klare strafrechtliche Regeln auch haben. Das heißt, was auch immer passiert mit Twitter, wird auch unter dem neuen DSA, unter den entsprechenden Regeln, die existieren oder in der Zukunft kommen werden, natürlich genauso eingeordnet werden müssen.
Im Moment ist klar, dass den Aktivitäten Russlands besonders viel Aufmerksamkeit gewidmet wird, wenn es um Desinformation und Propaganda geht. Laufen dabei andere Akteure so ein bisschen unter dem Radar? Also muss man nicht schon, auch wenn es um Propaganda, Kriegspropaganda geht, sich die Ukraine angucken? Oder muss man, wenn es um Propaganda und Desinformationskampagnen allgemein geht, vor allen Dingen auch nach China schauen? Oder auf das schauen, was aus China kommt?
Mir ist wichtig, nochmal auf den eingänglichen Punkt zurückzukommen. Es geht um Informationsmanipulation, um staatliches Handeln, um staatliche Strukturen, die koordiniert, systematisch aufgebaut werden und eingesetzt werden. Und ich glaube, das ist wichtig, im Hinterkopf zu halten, dass es nicht sozusagen um den einen Tweet oder den einen Artikel oder das eine Ding hier und da geht, sondern dass es tatsächlich um dieses Muster geht, um die Gesamtstrategie. Wir sehen einen sehr, sehr aktiven Akteur, ein staatliches Akteur, das ist der russische Staatsapparat, die Stellen, die das machen, im staatlichen Auftrag natürlich. Deswegen ist dieser Fokus und durch diesen Krieg und durch diese enormen Aktivitäten, die sich im Übrigen nochmal verstärkt haben. Aber Sie haben recht, es gibt auch andere Akteure. Es gibt eine hochinteressante Studie von vor einigen Jahren vom Oxford Internet Institute, die sagen, es gibt mindestens 50, 60 Akteure weltweit, die sowas mittlerweile einsetzen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Methodologie, wie man sozusagen die Guten und die Schlechten benennt. Deswegen ist mir wichtig, ein bisschen objektiv zu bleiben. China oder chinesische Akteure, um genauer zu sein, haben begonnen, in diesem Bereich aktiv zu werden. Wir haben das gesehen während der Covid-Pandemie.
Oder
wir
wegen Olympia. Ne?
Auch in diesem Bereich. Und es geht nicht darum, ob wir sozusagen nur den Inhalt mögen oder für richtig halten, sondern ich komme nochmal darauf zurück, das Koordinieren, das Zusammenhängen, die staatliche Steuerung, die dahinter steht, ist eben das wichtigste Kriterium. Meines Erachtens werden wir auch internationale Regeln dafür brauchen. Es gibt im Übrigen einen verwandten, nicht ganz vergleichbaren Bereich, in dem wir eine ganz ähnliche Entwicklung gesehen haben. Und das ist in dem Bereich Cyberkriminalität und Cyberaktivität, der einerseits gesellschaftliche, manchmal auch kommerzielle, kriminelle Energie hat, aber manchmal auch ganz bewusst von staatlichen Stellen eingesetzt wird. Dafür hat man internationale Regeln geschaffen, die immer noch in der Entwicklung sind. Ich glaube, wir brauchen sowas Ähnliches auch in dem Bereich der Informationsmanipulation.
sagt Lutz Güllner, Leiter der EU-Taskforce gegen Falschinformationen. Vielen Dank nach Brüssel.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.